Liebe HörerInnen, liebe Hörer, liebe zuhörende Menschen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Queer Uferlos. Und am Mikro ist heute die Esther Lärmer für Sie. Und in unserer Sendung geht es heute um den Sorgerechtsentzug von lesbischen Müttern in der BRD in den Jahren 1970 bis in Ende der 1990er Jahre. Bis heute schweigen sie oft über das Trauma und die Diskriminierung, welche sie damals erleben mussten, denn lesbische Mütter in der Bundesrepublik liefen Gefahr, wenn sie sich getrennt haben und wenn die Scheidung anstand, also wenn sie ihr altes heterosexuelles Leben hinter sich gelassen haben, dass ihnen das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Weil ja in den Augen der Gesellschaft zwei Frauen sich nicht um ein Kind kümmern können und ein Kind immer einen Vater braucht. Und insgesamt verloren wohl nach den Informationen, die aktuell vorhanden sind, circa 1000 Frauen vor Gericht das Sorgerecht für ihre Kinder aufgrund dieser Diskriminierung. Und dieses Unrecht und für dieses Unrecht, wie sie es nannte, entschuldigte sich am 14.01.2021 die Familienministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel von der Partei Die Grünen. Und darüber hat auch damals die Siegessäule berichtet, über diese Entschuldigung. Und innerhalb der lesbischen Szene wird über diese traumatische institutionelle Diskriminierung immer noch sehr wenig gesprochen. Vielleicht auch, weil sich das Selbstbild von einer vom Patriarchat unabhängigen, selbstbewussten lesbischen Frau nicht mit dem Bild einer Mutter vertragen hat, die ja bis heute das heterosexuelle und patriarchale Ideal von Weiblichkeit verkörpert. Mit Frau Doktorin Kirsten Plötz, einer Historikerin und Autorin der Studie In ständiger Angst, wo sie eben das Schicksal von lesbischen Müttern rund um den Sorgerechtsentzug in der BRD untersucht hat, habe ich eben genau über dieses Thema gesprochen. Und sie forscht seit den 90ern schon über die Geschlechterverhältnisse in der Bundesrepublik. Und dabei begegnete sie auch der lesbischen Geschichte und stellte fest, obwohl historisch gesehen das Thema Sorgerechtsentzug in der lesbischen Bewegung großes Thema war, wird es eben heute kaum angesprochen, ist so gut wie gar nicht aufgearbeitet. Und dann hat sie eben angefangen, sich auf Spurensuche zu begeben und diese einzelnen Teile zusammenzufügen, um eben dieses vergessene und verdrängte Trauma der Frauen aufzuarbeiten. Und zu Beginn sprechen wir darüber, dass in ihrer Studie nicht nur Frauen integriert waren, denen das Sorgerecht für ihre Kinder tatsächlich entzogen wurde, sondern auch Frauen, die ihre Beziehung zu einer anderen Frau aus Angst, ihnen könnte das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen werden, verheimlicht haben. Sie auch die Angst davor, wenn jetzt eben rauskommt, dass ich mit meiner Freundin in einer Beziehung lebe, dass ich dann meine Kinder nicht mehr sehen darf, dass sie mir weggenommen werden.
Ja, fast. Also auf jeden Fall, ja, die Angst, das ist ganz genau, das ist sehr wichtig. Ich habe schon für ein anderes Projekt mal mit einer Mutter gesprochen, die im südlichen Nordrhein-Westfalen lebte in einer kleinen Stadt und die war, die hatte so viel Angst und auch berechtigt, dass Familiengerichte ihr die Kinder nehmen, wenn die halt wissen, dass sie jetzt lesbisch lebt, dass sie nichts dagegen getan hat, dass der Mann weder ihr noch den Kindern Unterhalt gezahlt hat in der Trennungsphase. Darauf hatte sie ein Recht. Mhm. Darauf hat sie verzichtet und sie hat sich dann mit Jobs unheimlich durchgeschlagen, praktisch bis zum körperlichen Zusammenbruch, weil sie eben fürchtete, wenn sie ihr Recht einklagt, und das hat ihr Ex-Mann ihr auch gesagt, oder damals ja noch ihr Ehemann auch gesagt, wenn sie sich irgendwie wehrt, dann wird er angeben, dass sie eben lesbisch lebt, dann sind die Kinder weg. Ums Sorgerecht, also wo leben die Kinder, wer bestimmt über den Aufenthalt und so weiter. Nicht darum, die Kinder überhaupt zu sehen. Das ist nochmal getrennt, das heißt dann Umgangsrecht.
Mhm. Darf ich fragen, wann, Sie haben ja gerade von dem einen Beispiel mit der Mutter erzählt, die eben aus Angst davor, dass eben, wenn klar wird, dass sie lesbisch lebt, ihr die Kinder weggenommen werden, geschwiegen hat, den Unterhalt nicht eingeklagt hat, eben sich auch kaputt gemacht hat in dem Fall. Wann, darf ich fragen, wann das war zur zeitlichen Einordnung?
Oh, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Das waren die 80er Jahre.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Genau, bis heute kann eben über die Zahlen von betroffenen lesbischen Müttern, was den Sorgerechtsentzug angeht, nur spekuliert werden. Und da auch darüber habe ich mit Frau Doktorin Kirsten Plötz im Vorfeld der Sendung gesprochen. Aufgrund Ihres aktuellen Kenntnisstandes, wie viele Frauen, von wie vielen Fällen, von wie vielen Müttern wissen Sie aktuell?
Das kann ich so nicht beantworten. Das ist, ich werde das oft gefragt, wie ist die Zahl? Aber tatsächlich kann ich das so nicht sagen. Ich habe teilweise Aussagen von Zeitzeuginnen. Ich habe ein paar schriftliche Quellen. Ich habe immer wieder Aussagen darüber, dass es üblich war, für verschiedene Orte und auch für verschiedene Zeiten.
Mhm.
Aber ich kann eine Dimension nicht abschätzen. Was ich vermuten muss, ist, dass es mehrere tausend betroffen haben müsste.
Mhm, das kann mehrere ich tausende also lesbische schätzen. Mütter.
Mhm. Ja, mehrere tausend Mütter und ihre Kinder.
Genau, und wir haben eben mit ihr jetzt auch über die Studie gesprochen, die sie zu diesem Thema designt hat. Und was sie eben dabei herausgefunden hat über den diskriminierten Sorgerechtsentzug, der bis in den Dezember 1999 zulässig war und welche Herausforderungen die Historikerin ja bei ihrer Arbeit, welche Herausforderungen ihr begegnet sind und auch darüber, warum es so schwierig war, Zeitzeuginnen zu finden, die bereit waren, mit ihr über ihr Trauma zu sprechen.
Also die allererste Studie, die ich darüber machen konnte, die hat das Land Rheinland-Pfalz finanziert. Und zwar weiß ich, eine Frau in Mainz, die hatte sich das erste Mal getraut, mich eben nach diesem Vortrag anzusprechen und zu sagen, dass ihr das passiert sei. Ich hatte ein Interview dann mit ihr gemacht und sie hatte glücklicherweise sogar noch das Urteil und Schriftverkehr. Und ich habe dann versucht, möglichst viele Fälle von Sorgerechtsentzug für das Land Rheinland-Pfalz zusammenzusuchen und überhaupt erstmal rauszufinden, wie das funktionierte. Denn das ist eine staatliche Diskriminierung, die nicht aufgrund eines Gesetzes ist. Also man kann jetzt nicht sagen, das war dieser und jener Paragraph und dann kann ich praktisch mit dieser Blickrichtung durch die Archive gehen oder Menschen befragen, sondern es war eine Auslegungssache. Es war die Frage, wie legen Gerichte das Kindeswohl aus? Und sie haben das eben sehr lange so ausgelegt, dass das Kindeswohl bei einer homosexuellen Mutter nicht gewahrt ist. Bis Dezember 1999 durften sie es machen und dann hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das unterbunden. Vorher war es aber zulässig. Aber das heißt, man kann auch ganz schlecht eine Aktenrecherche machen, weil bei allen Entscheidungen, bei einer im Rahmen von einer Scheidung dann ab 1977, haben die Gerichte entschieden, wie ist das Kindeswohl am besten gewahrt? Ne, wer hat das Sorgerecht? Und es ist ja unmöglich, alle Urteile sich durchzugucken.
Mhm.
Ja, also es war sehr schwierig, da überhaupt rauszufinden, wo gibt es da Spuren, wo sind Überlieferungen, wo sind Quellen, wer sagt da wie was drüber. Und ich habe dann einige Dinge zusammengetragen, weil es auch eine juristische Diskussion darüber gab und auch die Lesbenbewegung hat das Thema gelegentlich aufgegriffen und einzelne Fälle zum Beispiel vorgestellt und so weiter. Also das ist, also ich stelle mir das oft so, oder ich habe mir das oft so vorgestellt, und das ist jetzt auch wieder für Nordrhein-Westfalen, wie so ein riesiges Puzzle mit mehreren hundert Teilen, und ich bin froh, wenn ich 20, 30 davon finde, nach langer, mühsamer Arbeit. Aber das Gesamtbild, das erfordert sehr viel Aufwand und ist nicht so leicht zusammenzustellen. Ich hatte ja eben schon gesagt, wie schwierig das ist, also Spuren in Akten zu finden. Das ist ein unglaublicher Aufwand, der jetzt so im Rahmen von einem Forschungsprojekt eigentlich auch nicht zu machen ist. Und es ist auch schwer, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu finden. Also viele der Mütter reden nicht gerne drüber oder auch gar nicht.
Genau, wie sie eben gerade schon angesprochen hat, reden eben viele der Mütter gerne oder auch gar nicht über dieses Trauma des Sorgerechtsentzugs. Und schlussendlich hat sie dann doch noch unter anderem eine Interviewpartnerin gefunden, die bereit war, ihre Geschichte ihr zu erzählen und das erlebte Trauma, was sie lange verdrängt hat, ihr anzuvertrauen, weil sie sich eben auch nach dem Entzug des Sorgerechts selbst die Schuld daran gegeben hat.
Ich habe mit einer dann doch ein Interview geführt. Die hat sich dann doch nach langer Überlegung dazu entschieden. Erst hat sie, das hat sie dann im Interview erzählt, sie hat diesen ganzen Vorfall mit dem Entzug des Sorgerechts, das war bei ihr in den 90er Jahren, den hat sie versperrt wie in einem, wie sagte sie, wie in einem Gewölbekeller, fest versperrt. Sie hat sich an nichts mehr erinnert.
Ja, das ist ja oft so, dass das Gehirn Traumata wegsperrt, uns vor ihnen zu schützen. Genau. Und diese Diskriminierung, auch wenn sie auf keinem juristischen Paragraphen beruht hat, ist ja ein Trauma. Ich meine, wenn im Elternteil, das muss ja nicht eine Mutter sein, das hätte ja jedem, also in dem Fall sind es jetzt Mütter, aber es hätte ja einfach es ist ja ein totales Trauma, wenn dir als Elternteil das Sorgerecht entzogen wird.
Ja, auf jeden Fall. Und auch diese Mutter hat das tatsächlich als Trauma benannt. Also ja, und das unglücklicherweise ist es ja auch so, wenn da keine ausdrückliche Gesetzesvorschrift ist, sondern dass so eine Auslegungssache ist, dass dann Tür und Tor geöffnet für die Frage. Also die Mütter sich dann teils eben auch stellen, sind sie selbst schuld daran, haben sie irgendwas falsch gemacht, und auch sie hat sich damit auch gequält, hat sie nicht, aber ihr war das damals nicht bewusst, dass das eine Linie war, die eben von Familiengerichten vertreten wurde. Sie hat sich dafür eigentlich persönlich verantwortlich gefühlt. Das finde ich ganz verheerend. Obwohl also ihre Lebensgefährtin, die auch schon damals ihre Lebensgefährtin war, die erinnerte sich, dass der Richter ihr so aus so ganz nebenbei und vollkommen abseits des Protokolls so zugeraunt hat. Also wenn diese Mutter einen Freund gehabt hätte statt einer Freundin, dann wäre das Sorgerecht überhaupt nicht, hätte das gar nicht in Frage gestanden. Also es war eigentlich klar, es ging um die lesbische Lebensweise, stand aber nicht im Urteil und war auch nicht so offen während der Verhandlung ausgesprochen, und dadurch hat die Mutter sich ganz schön gequält. Und deswegen war für sie auch dieses Interview gut, um sich selber nochmal ganz klar zu machen, das war überhaupt nicht persönlich, das hatte mit ihr persönlich gar nichts zu tun.
Naja, sie ist eine lesbische Frau, natürlich hat das was mit ihr persönlich zu tun.
Nein, es war kein individuelles Versagen. War kein persönliches Versagen, sondern es hatte was damit zu tun, dass sie lesbisch lebte und mit sonst gar nichts.
Eben das, was ich damit meinte. Ich verstehe, was Sie meinten. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Worauf ich hinaus wollte, ist, natürlich ist ihre Sexualität ein Teil ihrer Persönlichkeit, aber klar, es war, Sie hat nichts falsch gemacht, weil es eine institutionelle Diskriminierung war.
Ganz genau.
Ich hoffe, Sie haben verstanden, worauf ich hinaus wollte.
Natürlich, selbstverständlich. Ja, und ich stimme Ihnen zu, so ist es. Ja. Also dieses Interview zu führen, diese Erinnerung dann doch nochmal wieder hervorzuholen, davon zu berichten und die auch in einen Zusammenhang zu stellen, zusammen mit vielen anderen Verfahren, das ist auch eine Erleichterung tatsächlich für die Frauen, mit denen ich gesprochen habe.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Das war der Song Dear Mr. President von der queeren Ikone der amerikanischen Sängerin Pink. Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei unserer heutigen Sendung Queer Uferlos auf Lora 924. Und wir sprechen heute über den Sorgerechtsentzug von lesbischen Müttern zwischen 1970 und bis Ende der 1990er Jahre. Und welches Interesse die Familiengerichte eigentlich mit dieser systematischen Diskriminierung, also was sie eigentlich erreichen wollten, darüber habe ich im Vorfeld der Sendung mit der Historikerin und Autorin der Studie zu dem Thema in ständiger Angst, Frau Doktorin Kirsten Plötz, gesprochen.
Da ist ganz klar ein Ordnungsinteresse, also ein Interesse an heterosexueller Ordnung des Familiengerichts ist ganz klar rauszuhören. Und ähnlich auch, es gab einen Fall 1983 bei Ihnen in München, der auch bundesweit einiges Aufsehen erregt hat. Da hatte eine Mutter vor dem Prozess Flugblätter verteilt in die Lesbenszene und hatte darum gebeten, dass zahlreich erschienen wird. Und diese Mobilisierung, die wurde ihr dann relativ ausgelegt, weil sie eben solche Unruhe veranstalte und beim Vater hätte das Kind doch ein ruhiges und geordnetes Leben.
Hallo und willkommen wieder zurück nach erneut Pink bei Radio Lora München. Heute auf der 92.4. Heute wieder mit Queer Uferlos und mit dem Sorgerechtsentzug von lesbischen Müttern in der BRD. Und natürlich wurden nicht nur die Frauen durch diese Diskriminierung ihr Leben lang traumatisiert, sondern auch bei den Kindern hinterließ dieser Sorgerechtsentzug Spuren, wie die Historikerin und Autorin Frau Doktorin Kirsten Plötz, also die Autorin der Studie in ständiger Angst, mir im Vorfeld der Sendung erzählt hat. Und es gibt ein Fallbeispiel, das sie persönlich sehr bewegt hat und das auf eine besondere Weise die Willkür und die diskriminierende Denkweise der Familiengerichte offenbart.
Ja, denn die Leidtragenden waren ja keineswegs nur die Mütter. Das waren oft die Mütter, aber eben auch die Kinder. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil gerade in dieser Zeit, um die es hier geht, es eigentlich sehr üblich war, dass die Kinder einen engen Bezug zur Mutter hatten und wenig zum Vater.
Mhm. Klar, patriarchale Strukturen.
Ja.
Und dann wurde den Kindern quasi nach der Trennung die Bezugsperson genommen. Oder der Elternteil, zu dem sie einen engeren Bezug hatten.
Ja, ja. Und also in einem Urteil, das fällt mir jetzt gerade ein, also das fand ich sehr bedrückend. Ich fand es in mir, also das hört sich jetzt an, als ob ich die anderen Urteile nicht bedrückend fand. Ich fand die alle bedrückend, die ich gelesen habe. Aber eines fällt mir zu Ihrer Frage jetzt gerade ganz besonders ein. Und da stellt das Familiengericht fest, wie sehr das Kind leidet. Das ist offensichtlich, dass das Kind leidet und auch das Gutachten des Jugendamtes habe das festgestellt, dass das Kind große Sehnsucht nach der Mutter hat. Das steht so im Urteil, also nicht sinngemäß, nicht wörtlich, aber sinngemäß. Und trotzdem entscheidet das Familiengericht gegen die lesbische Mutter und deswegen eben auch gegen das Kind an dem Punkt, weil das Kind die Ordnung, die ordentliche Welt, in der ordentlichen Welt des Vaters besser aufgehoben sei. Und die Mutter, nach der sich das Kind so sehne, gäbe es nicht mehr.
Genau. Gegen Ende des Gesprächs hat mich auch noch interessiert, wie eben die Situation für die Mütter und Kinder, also der Kontakt nach dem Sorgerechtsentzug aussah und auch welche juristischen Folgen dieser überhaupt für die Mütter hatte. Sie haben ja gesagt, es gibt juristisch gesehen einen Unterschied zwischen dem Sorgerecht und dem
Umgangsrecht.
Und dem Umgangsrecht, genau. Mhm. Wie war das denn geregelt? Also wie regelmäßig oder unregelmäßig haben die Mütter ihre Kinder dann noch gesehen?
Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Das kann ich gar nicht sagen. Das,
oder haben Sie sie überhaupt noch mal gesehen?
Ja, natürlich. Also ja. Also das Umgangsrecht, da hatte ich keinen Fall, dass das Umgangsrecht versagt wurde. Da muss auch wirklich viel passieren, bevor das Umgangsrecht versagt wird. Also nein.
Das heißt, es war quasi dann sehr sporadischer.
Nein, das ist festgelegt. Also das ist bis heute so, dass Umgangsrecht festgelegt wird. Mhm. So und so oft im Monat darf das Kind dann die Mutter sehen und zum Beispiel einmal im Jahr eine Woche Urlaub gemeinsam machen oder so. Das legt das Familiengericht fest. Auf welche Art von Kontakt das Kind Anrecht hat.
Das heißt, die Frauen konnten ihre Kinder noch sehen, hatten aber ja, auf den Alltag des Kindes keinerlei Entscheidungsgewalt mehr, was Schule angeht,
genau,
etc.
Genau, Schule, Ausbildung, Freundschaften. Das ist ja dann also alles Angelegenheiten des Sorgerechtes. Und das hatte dann der Vater, das Sorgerecht. Aber ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Es ist nicht allen passiert. Also etliche Mütter scheinen sich auch sehr erfolgreich bedeckt zu haben, sodass die Gerichte nicht wussten, dass sie lesbisch leben und die Kinder behalten konnten, dort bleiben.
Jetzt nochmal meine Frage. Das heißt, in einem medizinischen Notfall, wenn das Kind jetzt eine Operation gebraucht hätte oder wenn die Frage im Raum gestanden wäre, wie behandle ich weiter, dann hätte auch der Vater die Entscheidungsgewalt gehabt, weil er ja das Sorgerecht hatte.
Das gehört zum Sorgerecht und vor allem das Aufenthaltsbestimmungsrecht, ja.
Das heißt,
also der sagt, wo das Kind lebt. Denn teilweise lebte dann das Kind und vor allem in den früheren Jahrzehnten, also dann ab den 80ern, denke ich schon. Aber vorher lebte das Kind nicht unbedingt beim Vater, sondern dann bei den Großeltern oder sonst wo. Und er hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Das heißt, er konnte über das Leben des Kindes alleine entscheiden.
Ja.
Und sie als Mutter war raus und war quasi Besucherin.
Ja.
Genau. Und gegen Ende des Gesprächs wollte ich von Frau Doktorin Kirsten Plötz auch wissen, ob sie die Möglichkeit hatte, mit erwachsenen Kindern von lesbischen Müttern zu sprechen. Vorhin auch angesprochen, dass das auch die betroffenen Kinder traumatisiert hat, wenn sie nicht mehr den alltäglichen Kontakt zu ihren Müttern hatten. Haben Sie auch mit Kindern gesprochen?
Ich hätte gerne mit Kindern gesprochen, das ist aber bisher sehr wenig gelungen.
Das heißt, über die Situation der Kinder können wir nur spekulieren aktuell.
Ja, also ich habe mit Kindern gesprochen, aber in dem Fall waren das keine Kinder, wo die Mütter tatsächlich das Sorgerecht verloren haben.
Sondern Frauen, denen es gelungen ist, ihr Lesbischsein zu verbergen und so das Sorgerecht zu behalten. Genau. Jetzt kamen wir auch auf die Frage, auf die Gründe, warum denn das Ehen- und Familienrecht sowohl in der Frauen- als auch in der Lesbenbewegung, obwohl es ein zentrales Element ist, das ja patriarchale und queerfeindliche Strukturen bis heute aufrechterhält, warum es trotzdem nie zu einem dominierenden Aspekt im feministischen oder queerfeministischen Kampf wurde. Ob es da, was das Thema angeht, ob es da ein sehr großes Schweigen gab in der lesbischen Community auch über das Thema.
Das ist jetzt echt schwierig in so einem kurzen. Ich versuche das mal kurz zu halten. Also, dass für Mütter im Rahmen einer Scheidung das Sorgerecht auf dem Spiel steht, wenn die Mütter lesbisch leben wollen. Das ist in den 70er Jahren taucht das schon in einzelnen Publikationen der Lesbenbewegung auf und auch der Frauenbewegung. Eine der wichtigen Gruppen für die frühe Lesbenbewegung ist ja die L74 in Berlin. Und eine aus dieser Gruppe, die hatte es betroffen, dass der Gruppe dieses Thema natürlich auch präsent war. Es taucht immer wieder mal auf, aber es wird nie ein zentrales Thema. Also das Ehe- und Familienrecht wird für die Lesbenbewegung nie ein zentrales Thema, wo sich politische Forderungen oder so dran knüpfen. Erst als es darum geht, eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen zu können. Vorher wird das kein zentrales Thema. Das gilt übrigens auch für die Frauenbewegung. Auch da ist das Strafrecht viel mehr im Fokus mit dem Paragraphen 218, aber wenig das Ehe- und Familienrecht. Was mich als Historikerin wirklich auch ein bisschen verblüfft, weil das Ehe- und Familienrecht, was eine so untergeordnete Stellung von Frauen festgeschrieben hat, eine sehr stark untergeordnete Stellung. Ja, das ist 1900, das bürgerliche Gesetzbuch ist 1900 in Kraft getreten und so in Stücken, in einzelnen Schritten dann außer Kraft gesetzt worden, diese unumschränkte Herrschaft des Ehemannes über die Ehefrau. Ein wichtiger Schritt war 1977. Bis dahin waren Ehefrauen in vielen Punkten einigermaßen rechtlos und vollkommen ihrem Mann unterworfen. Das ist also die Zeit, in der schon die frühe Frauen- und Lesbenbewegung auch aktiv war. Und trotzdem wird das Ehe- und Familienrecht, das wird nicht das Entscheidende, wogegen sie angehen.
Ja, also es gibt ja auch erst seit 1997 gibt es Vergewaltigung innerhalb der Ehe. Also
ja.
Es ist
ja
ein Straftatbestand.
Ja, genau.
Da gibt's. Meinen Sie, das hat auch viel damit zu tun, dass gerade lesbische Frauen in den 70ern, 80ern sich von diesen Erwartungen die an uns Frauen, aber gerade an heterosexuelle Frauen gestellt werden, lösen wollten und deswegen so das Thema Beziehung, Ehe, Familie und damit auch Kinder einfach nicht ins Selbstbild gepasst hat, sage ich jetzt mal.
Es ist denkbar. Also ich glaube, dafür brauchen wir einfach noch mehr Forschung. Die Bewegungen sind, gerade dessen Bewegung ist jetzt nicht besonders gut erforscht. Das müsste sich einfach noch mal stärker erkunden lassen. Was auffällt, ist, dass die sich sehr vehement gegen die Zumutung, die Lesbenbewegung wehrt sich sehr vehement gegen die Zumutung, dass jede Frau eine Ehefrau zu werden hat und Kinder zu bekommen hat und sich am Mann unterzuordnen hat. Die sagen, nein, mit uns nicht, machen wir nicht. Und das ist gerade in den frühen 70er Jahren eigentlich eine fast unerhörte Aussage. Das ist auch ein Klima, das wir uns heute kaum noch vorstellen können. Vielleicht wird es an einem Beispiel deutlicher. Eine Frau hat mir erzählt, die ist mit der Frauengruppe, so 1971, 72 hatten die eine Frauengruppe in der Großstadt. Und die sind danach, wollten sie ein Bier trinken gehen, in die Kneipe.
Ja.
Die sind in mehreren Kneipen sofort rausgeworfen worden, weil sie da nichts zu suchen hätten als Frauengruppe. Und in einer haben sie, da sind sie dann, da haben sie sich dann hingesetzt, Und dann haben sie von, ich glaube, einem anderen Gast oder so, haben mehrere von ihnen Bier ins Gesicht geschüttet bekommen, mit dem empörten Aufschrei sozusagen, eine Frau alleine hat in einer Wirtschaft nichts zu suchen. Frau alleine hieß Frau ohne Ehemann. Die waren nicht alleine, das war ja eine Gruppe.
Wow.
Also das ist ein Umfeld, das hat das also extrem gemaßregelt, wenn Frauen einfach was für sich gemacht haben, untereinander was gemacht haben und nicht ständig auf einen Ehemann oder Kinder bezogen waren und sich in einer dienenden Rolle da wiedergefunden haben oder eingefunden haben, eingepasst haben. Das ist eigentlich gar nicht so lange her und trotzdem lässt sich das heute kaum noch vorstellen, zum Glück, weil die Frauenbewegung am Ende ja dann doch sehr erfolgreich war, haben sich diese Alltagsgeschichten ja aufgelöst. Also das können wir uns heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass das hier um die Ecke passieren könnte.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich, ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, was willst du denn sonst hören, oder?
Can you hear me? Hey, Lora München auf 92.4.
Ja, zum Schluss der Sendung hat mir die Historikerin, genau, möchte ich nochmal den Hinweis geben, dass Frau Doktorin Kirsten Plötz noch immer Zeitzeuginnen sucht, auch für weitere Forschungsprojekte, seien es betroffene Mütter, die Väter der Kinder, die Kinder selbst oder auch Richterinnen oder Jugendamtmitarbeiterinnen. Und sie sucht eben noch immer nach Stimmen und nach Puzzleteilen, wie sie es nennt, um die Geschichte von lesbischen Frauen eben in dem Fall weiter rekonstruieren und zusammenfügen zu können. Und wenn Sie sie kontaktieren möchten, dann können Sie das tun unter der Mailadresse kontakt@sorgerecht-lesbischer-mütter.de. Das war Vor der Liebe schützt dich nichts mit Hella von Sinnen. Und jetzt kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Und wir haben eben festgestellt, was bis heute juristisch nicht viel aufgearbeitet ist, wenn es um die Vergangenheit von lesbischen Frauensternchen geht. Und bis heute müssen Regenbogenfamilien gegen Diskriminierung kämpfen und offensichtlich der cisgeschlechtlichen und heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft beweisen, dass sie überhaupt Familie sein können. Und so müssen queere Sternchenbeziehungen, eben in queeren Sternchenbeziehungen muss die Frau oder die Person, die das Kind nicht geboren hat, erst durch den langen und diskriminierenden Prozess der Stiefkindadoption gehen, um für ihr Kind, das es ja vom ersten Atemzug auch ist, auch die Rolle als Mama oder Elternteil im Alltag leben zu dürfen. Und transidente Männer, die entbinden, müssen auch immer noch mit ihrem Dadname als Mutter ihres Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen. Also müssen sich so eintragen lassen. Und transidente Frauen, die zum Beispiel eine cisgeschlechtliche Partnerin haben, dürfen nicht mit ihren Samen an ihre Frau spenden, wenn beide ohne externe Unterstützung Mütter werden wollen. Also es gibt immer noch viele diskriminierende Hürden, die Regenbogenfamilien bis heute überwinden müssen, um endlich als die Familie anerkannt zu werden, die sie ja schon lange sind. Und jetzt gibt es zum Ende unserer Sendung noch einen wichtigen und traurigen Hinweis. Und zwar findet am kommenden Wochenende, was leider mit dem CSD-Wochenende zusammenfällt, eine Konferenz statt, die UNUM 2024-Konferenz von rechten christlichen Fundamentalistinnen und Nationalistinnen. Und die verbreiten eben rechtspopulistische, queerfeindliche, rassistische Narrative, äußern sich auch queer- oder transfeindlich. Es geht eben auch um Konversionstherapie. Und der Redner, Pastor Bill Johnson, ist ein Trump-Anhänger und glaubt auch an rechtspopulistische Verschwörungstheorien wie etwa den gestohlenen Wahlsieg. Und es gibt eben einen Aufruf für die Gegendemo am 21.06. ab 17.30 Uhr. Und Start für die Demo ist am Brunner Ageplatz an der U-Bahn-Station Olympiazentrum. Und es wäre natürlich ganz toll, wenn wir laut und proud uns dagegen stellen könnten und zeigen können, dass eben diese Menschenfeindlichkeit in München keinen Platz hat. Und gerade nicht an einem Wochenende, wo wir den CSD feiern, der ja historisch zurückgeht auf queere, schwarze Ikonen unserer regenbogenfarbenen Community, wie eben Marsha P. Johnson oder Sylvia Rivera als puerto-ricanische Drag Queen. Und also ich würde mich freuen, wenn eben, ja, so viele Menschen wie möglich auf der Gegendemo sind. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon. Und das war die heutige Sendung des Queeren Radios Uferlos auf der 92.4. Ich bedanke mich nochmal bei Frau Doktorin Kirsten Plötz für das Interview. Und vor allem bedanke ich mich beim Günther in der Technik. Und die Sendung wird wiederholt auf DAB Plus morgen um 6 Uhr und um 15 Uhr und eben wird dann auch als Podcast auf unserer Internetseite www.queeruferlos.de zum Nachhören zugänglich sein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet am 4. Juli um 21 Uhr. Also unbedingt wieder einschalten auf der Sendefrequenz 92.4. Und jetzt verabschiedet sich die Esther Lerner am Mikrofon und wünscht Ihnen noch eine gute Nacht.